Ja, liebe Geschwister, an dem heutigen Sonntag geht es um unsere Einstellung zu Gottes Gnadenhandeln oder Gottes Gnadenangebot an uns Menschen. Wie verhalten wir uns zu Gottes Gnadenhandeln? Ich möchte in der Predigt eine methodistische Perspektive beleuchten. Was hat John Wesley gesagt? Wie sollen wir uns angesichts Gottes Gnadenangebot verhalten? Aber zuvor, Gnade ist ja so ein schweres Wort, ist ja echt schwierig greifbar. Und weil das so ein schweres Wort ist, fangen wir mal mit einem Beispiel oder mit einer Gemeindeumfrage an. Jetzt heben mal alle bitte die Hand, die ein Instrument spielen. Oder es zumindest mal gelernt haben. Kann man auch mal so, es sind einige, sehr schön, ja. Sieht man mal hier die Musikalität in der Gemeinde versammelt. Ich kann meine Hand nicht heben, also ich habe keins gelernt, ja. Leider ärgere ich mich heute manchmal. Aber ihr wisst, wie das ist. Wer ein Instrument lernen musste oder durfte, das braucht Zeit. Das braucht jahrelange Übung. Das braucht manchmal vielleicht auch ein bisschen Durchbeißen und die eine oder andere Träne, die über der Klaviatur vergossen wird, wenn man sich da manchmal richtig durchquälen muss. Wie lange hat es gedauert, das zu lernen? Jahre, Jahrzehnte vielleicht. Und meistens ist immer noch Luft nach oben. Und ich bin dann immer begeistert von Menschen, die Instrumente so richtig gut beherrschen. Ein anderes Beispiel wäre natürlich auch zum Beispiel Sport, ja, richtig Leistungssport. Wer da was bringen möchte, muss auch jahrelang von Kind auf trainieren. Und dann klappt es vielleicht hoffentlich irgendwann mal, dass man auch zu größeren Wettkämpfen Leistung zeigen kann. Also, wer ein Instrument lernt oder sportlich etwas bringen möchte, da ist klar, ohne regelmäßige Übungen wird das nichts mit Leistung und harmonischen Klängen. Von nichts kommt nichts. Und wie ist das mit unserem Glauben? Wer eine intensive Beziehung mit Gott haben will, sollte sich auch, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, regelmäßig und aktiv mit seinem eigenen Glauben beschäftigen. Und doch lauert an der Stelle ja die Gefahr für ein Missverständnis. Denn es ist ein schmaler Grat. Es ist ein schmaler Grat. Unser Glaube lebt und wächst von regelmäßiger Aktivität, so wie das Üben eines Instruments oder das Trainieren im Sport. Das ist das eine, natürlich. Unser Glauben, in dem Glauben gibt es aber wiederum kein automatisches Prinzip von Übung und Leistung und Erfolg. Also doch am Ende auch wieder ein bisschen anders, als wenn wir jetzt ein Instrument lernen würden oder für Sport üben würden. Und so haben wir das Evangelium gehört. Die Evangeliumslesung hat uns zwei völlig unterschiedliche Charaktere vor Augen gestellt. Den Pharisäer, der stolz auf seine religiösen Trainings- und Übungserfolge vor Gott blickt und diese aufzählt. Ja, und der Zöllner, der mit leeren Händen dasteht und der einfach nur um Erbarmen fleht. Hier wird uns verdeutlicht, Gottes Zuwendung zu Menschen ist reine Gnade. Gottes Gnade ist kein mühsam erarbeiteter Verdienst, kein Leistungserfolg und kein Übungserfolg, sondern die freie Gabe Gottes. Aber wie passt das nun zusammen? Wenn die Gnade ein Geschenk ist, könnten wir ja auch einfach sagen, gut, dann legen wir die Hände in den Schoß. Was brauchen wir dann eigentlich noch? Einen aktiven und regelmäßigen Glauben. Ich habe das für mich erkannt, natürlich, toll, aber dann mache ich mein eigenes Ding weiter. John Wesley hat darauf eine, finde ich, schöne und differenzierte Antwort gegeben. Er hat sinngemäß gesagt, na, so einfach ist es nicht. Die Hände in den Schoß legen, das genügt am Ende nicht, sondern wir können uns Gottes Gnade auf der einen Seite natürlich nicht erarbeiten, aber wir können in unserem Glauben Werkzeuge benutzen, um unser Herz für sein Handeln, für Gottes Handeln zu öffnen. Und John Wesley nennt diese Werkzeuge Gnadenmittel. Gnadenmittel sind bei John Wesley das Gebet, das Forschen in der Bibel, die Feier des Abendmahls, das Fasten und die christliche Gemeinschaft. Nochmal, 5 Stück, ja, das Gebet, das Erforschen der Bibel, die Feier des Abendmahls, das Fasten und die christliche Gemeinschaft. Und mit diesen Gnadenmitteln im regelmäßigen Gebrauch ist es wie mit dem Öffnen einer Tür. Wir öffnen die Tür, damit Gott eintreten kann, damit Gottes Geist einströmen kann in unser Leben und damit er mit seiner Gnade in unserem Leben handeln kann. Und so hören wir auf Worte aus dem Epheserbrief und in der Auslegung werde ich dann auf die Gnadenmittel im Einzelnen eingehen. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 10. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir schon tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Jesus Christus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Amen. Zum ersten Gnadenmittel, das Gebet. Paulus sagt, Gott hat uns lebendig gemacht. Ein Mensch, der tot ist, kann nicht sprechen, kann nicht handeln, kann nicht rufen. Ein Mensch, der nicht lebendig ist, kann nicht beten. Beten gehört zu einem lebendigen Glauben dazu. Beten ist Ausdruck eines Lebens in Christus. Man könnte sagen, Gebete sind Atemzüge unseres Glaubenslebens. Und weil das Gebet so eng mit dem Glaubensleben verschränkt ist, findet es auch in allen Glaubenslebenslagen statt. Da ist nicht nur die flehende Bitte, sondern da ist auch der Dank. Da erklingt das Gebet der Klage und das Gebet der Freude. Da ist das Gebet für mich, das Gebet für andere. Da ist das Gebet, wo ich ganz frei vor Gott plappere und das Gebet, wo ich keine eigenen Worte mehr finde. Das ist das frische Gebet am Morgen und jenes, bei dem mir abends die Augen zufallen und so weiter. Dass wir überhaupt so vielfältig beten können, ist doch bereits ein Zeichen dafür, dass Gott an uns handelt. Wir haben einen Gott, der nicht nur angebetet werden will, sondern der in allem im Gebet mit sich reden lässt. So ist das Gebet nicht Voraussetzung seiner Gnade. Es ist Folge. Im Gebet müssen wir Gott nichts beweisen. Wir kommen nicht mit einer Liste unserer Erfolge und sagen, ja, schau her, Gott, das habe ich alles für dich geleistet. Hier, bitteschön. Nein, wir kommen mit leeren Händen. Das Gebet ist das genaue Gegenbild zur Selbstrechtfertigung, von der heutige Sonntag auch berichtet. Der Pharisäer im Evangelium zählt seine Leistungen auf, seine religiösen Erfolge und Übungen. Der Zöllner bringt nur einen einzigen Satz hervor. Gott sei mir Sünder gnädig. Und dieses schlichte Gebet findet Gehör. Ich musste in der Vorbereitung an meine Studienzeit in Kassel denken. Damals habe ich mich auch in diesen 3 Jahren zu unserer methodistischen Gemeinde in Kassel gehalten, aber auch die Empfehlung von unserem Studiengangsleiter war, schaut euch mal um, schaut euch mal andere Gemeinden an, dass ihr mal nicht nur euren eigenen Stallgeruch wahrnehmt, sondern auch andere Gemeinden und andere Frömmigkeitsziele kennenlernt. Das ist ein sehr guter, sehr wichtiger Hinweis gewesen. Ich habe also die Gelegenheit genutzt, auch mal über den Tellerrand hinwegzuschauen, andere Gemeinden, freie Gemeinden gesehen. Und Kassel hat eine ganz große Vielfalt an Freikirchen und freien Gemeinden. Das war spannend und bereichernd. Da waren aber auch Gemeinden dabei, da hatte ich den Eindruck, dass, gerade wenn es jetzt um das Gebet geht, dass das Gebet dort unter einem gewissen Erfolgsdruck geriet. Da war der Aufruf, ganz möglichst kraftvoll zu beten und möglichst überzeugend und laut und leidenschaftlich und am besten noch in Zungen. Ich möchte auch diese Frömmigkeitsform überhaupt nicht abwerten oder schlecht reden, das gar nicht. Viele Menschen finden auch darin ja ihre geistliche Heimat. Aber meine Frömmigkeit ist es nicht, das habe ich damals gemerkt. Und ich glaube auch nicht, dass es das Zentrum dessen trifft, was das Gebet im Kern ist oder sein sollte. Denn wenn ich die Bibel lese, dann begegnen mir Menschen, betende Menschen, die vor Gott weinen, klagen, schweigen oder kaum noch Worte finden. Da begegnet mir ein Mose, der sich seiner Aufgabe nicht gewachsen fühlt. Da begegnet mir ein Elia, der erschöpft unter dem Ginsterstrauch zusammensackt. Und ein David, der seine Seele ausschüttet. Und schließlich Jesus, der in Gethsemane ringt und bittet. Und es klingt sogar zweifelnd, was er da sagt. Sie alle zeigen, vor Gott dürfen wir schwach sein. Wir dürfen stammeln. Wir dürfen auch zweifeln. Uns dürfen auch die Worte fehlen. Gebet ist kein Leistungssport. Es ist auch kein frommer Wettstreit, an dem wir den Glauben anderer oder unseren eigenen Glauben messen müssten. Es ist Beziehungszeit. Gebet ist Beziehungszeit. John Wesley verstand das Gebet auch deshalb als wichtiges Gnadenmittel, nicht weil Gott erst dann anfängt zu handeln, wenn wir genug gebetet haben, sondern weil wir im Gebet unser Herz öffnen für den Gott, der längst schon an der Tür steht. Beten heißt nicht, Gott zu bewegen, uns zu lieben. Beten heißt, uns von dem Gott finden zu lassen, der uns schon längst liebt. Oder noch einfacher gesagt, das Gebet ist die tägliche Kontaktaufnahme mit unserem himmlischen Vater, nicht mit perfekten Worten, sondern mit einem ehrlichen Herzen. Denn dort, wo wir Gott ehrlich begegnen, da erfahren wir immer wieder neu, was Paulus uns heute zuruft: Aus Gnade seid ihr gerettet. Das zweite Gnadenmittel, das Forschen in der Schrift. Paulus schreibt, Gott solle in kommenden Zeiten erzeigen seinen überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. In kommenden Zeiten soll Gott seinen überschwänglichen Reichtum zeigen. In kommenden Zeiten, der Epheserbrief ist vor 2000 Jahren geschrieben worden, so in etwa, fast 2000 Jahre später, führen wir das? Wir sind ja eigentlich in diesen kommenden Zeiten. Wir stehen in diesen kommenden Zeiten. Und wir hören und lesen immer noch von dieser selben Gnade. Aber wie eigentlich, wie und wo begegnet uns dieser überschwängliche Reichtum Gottes heute? Was sage ich? Im Gnadenmittel der Bibel. Darum war für John Wesley das Erforschen der Bibel ein wichtiges Gnadenmittel, weil Gott durch diese Worte Menschen anspricht, verändert und ihnen immer wieder neu seine Güte und seine Gnade aufzeigt. Dabei geht es nicht darum, möglichst viel Wissen anzusammeln oder jede Einzelheit sofort erklären zu können. Die Bibel ist kein Quizbuch für besonders fromme Menschen. Die Bibel ist ein Gesprächsraum, in dem Gott uns begegnen kann. Und vor einiger Zeit erzählte mir jemand, ja, ich wollte mich mal mit der Bibel beschäftigen. Ich habe versucht, die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite durchzulesen, aber ich habe dann irgendwann aufgegeben. Und das kann ich verstehen. Wenn das der Erstkontakt oder der wesentliche intensive Erstkontakt mit der Bibel ist, dann kann ich das gut verstehen, dass man dann irgendwann aufgibt. Wer gleich mit langen Gesetzessammlungen oder schwierigen Kriegsberichten beginnt, verliert den Mut. Vielleicht ist das als erster Zugang nun gerade nicht so der allerbeste Weg. Denn die Bibel erzählt von einer großen Geschichte. Die Geschichte Gottes mit den Menschen. Eine Geschichte, die sich über Jahrhunderte und Jahrtausende entfaltet und entspinnt, über viele Generationen und Länder und auch über Kulturen hinweg. Und doch greifen diese einzelnen Geschichten dann immer wieder ineinander, beziehen sich aufeinander. Verheißungen werden angedeutet und erfüllt. Bilder tauchen auf, Motive werden wiederholt, Menschen scheitern. Und Gott bleibt doch wieder treu. Diese großen Zusammenhänge sind das, was mich an der Bibel fasziniert. Und warum ich sie immer wieder gerne aufschlage. Die Bibel, das ist meine Überzeugung, ist uns nicht zum gedankenlosen Besitz gegeben. Sie fordert uns heraus, dass wir genau hinsehen, dass wir nachfragen, dass wir auch mal ringen und streiten darüber, dass wir mitdenken und versuchen, tiefer zu verstehen. Wir glauben nicht an ein Buch aus Papier. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der hinter diesen Texten hervorschimmert zu uns. Und so ist die Bibel nun nicht das Ziel unseres Glaubens, sondern ein Mittel unseres Glaubens, durch das wir Glauben lernen. Sie schult unseren Blick, sie formt unser Denken, Sie erinnert uns immer wieder daran, wer Gott ist und wer wir durch seine Gnade sein dürfen. Und es scheint mir wichtiger denn je, diese alten und manchmal vielleicht auch langsamen oder besser gesagt bedächtigen Texte wachzuhalten und uns immer wieder damit zu befassen, weil wir in einer Welt leben, wo die Nachrichten nicht mehr kurz genug sein können. Kurznachrichtendienste, Schlagzeilen, permanente Reizüberflutung. Gottes Wort lädt ein, langsamer zu werden, hinzuhören, uns Zeit zu nehmen. Und wer regelmäßig die Bibel aufschlägt, wird entdecken, Gottes Güte ist längst da. Sie wartet nur darauf, immer wieder neu entdeckt zu werden. Das Gnadenmittel des Abendmahls. Paulus schreibt eine gewaltige Zusage. Paulus schreibt, er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Jesus Christus. Eigentlich unfassbar, was Paulus ja hier andeutet. Er sagt, das ewige Leben, das Geschenk des ewigen Lebens beginnt nicht erst in einer fernen, undefinierten Zukunft, sondern wer zu Christus gehört, sagt Paulus, der hat schon jetzt Anteil an seiner Gemeinschaft. Geistlich gesprochen sitzen wir bereits heute mit Christus an seinem Tisch. Genau das feiern wir ja im Abendmahl. Was Paulus im Epheserbrief mit großen theologischen Worten umkreist und beschreibt, wird am Tisch des Herrn plötzlich ganz konkret. Dort hören wir die Gnade nicht nur als Botschaft, sondern dort schmecken wir sie. Gott hat uns nämlich als leibliche Menschen geschaffen. Deshalb begegnet er uns nicht nur in Gedanken und Worten, sondern auch durch unsere Sinne. Und manchmal denke ich, dass wir als Protestanten da arm geworden sind in der sinnlichen Ansprache. Natürlich, die Predigt ist für uns wichtig, darum stehe ich auch Sonntag für Sonntag auf der Kanzel. Gottes Wort soll und will und muss ausgelegt werden. Die gute Nachricht soll verkündigt werden in Worten. Aber ich weiß auch, nicht jede Predigt erreicht jeden Menschen gleichermaßen. Das ist unmöglich. Dem einen ist sie zu kompliziert, dem anderen zu flach. Manche können gut über Worte lernen, andere brauchen Musik, Bilder, Gesten. Und deshalb schaue ich auch immer wieder gerne in andere Kirchen über den Tellerrand hinaus, lass mich da begeistern von den sinnlichen Eindrücken. Ich besuche gerne Kirchen, in denen es nach Weihrauch riecht. Ich schaue mir gerne Ikonen an, die zum Betrachten einladen. Und ich finde es auch faszinierend, wenn in anderen Kirchen Gebetsketten durch die Hände von Menschen gleiten. Solche Gottesdienste erinnern mich daran, dass Gott den ganzen Menschen ansprechen möchte. Den ganzen Menschen. Mit Augen, Ohren, Händen und Herz. Und doch besitzen wir alle etwas Kostbares. Alle das kostbare Abendmahl, das feiern wir ja alle irgendwie in irgendeiner Form. Ja, wir haben auch alle irgendwie so ein anderes Verständnis davon. Aber doch ist das die eine Sache neben der Taufe, die uns auch verbindet. Das Abendmahl. Das Abendmahl wird Gottes Gnade, da wird Gottes Gnade nicht nur erklärt, sondern gereicht. Wir nehmen Brot in die Hand, wir schmecken Wein oder Traubensaft, wir empfangen mit unserem ganzen Körper die Zusage, Christus gibt sich für dich hin. John Wesley hat das Abendmahl deshalb nie als bloße Erinnerung verstanden. Für ihn ist es eben ein Gnadenmittel, durch das Christus seinem Volk immer wieder begegnet und Menschen verwandelt. Nicht das Brot wirkt Wunder. Nicht der Kelch besitzt magische Kräfte, sondern Christus selbst schenkt uns sich in dieser Feier immer wieder neu. Wir leben ja in einer Welt, in der vieles nicht mehr fassbar ist. Digitalität, Begegnungen finden über Bildschirme statt, Beziehungen bleiben oft oberflächlich, Menschen fühlen sich trotz ständiger Vernetzung einsam. Und umso kostbarer ist die Versammlung um den Tisch des Herrn. Hier begegnen sich Menschen leibhaftig. Hier spielt Herkunft keine Rolle, Beruf keine Rolle, der Kontostand ist egal, das Alter ist egal und das gesellschaftliche Ansehen ist egal. Hier gilt, was Paulus wenige Verse später sagt, damit sich nie jemand rühme. Niemand hat sich den Platz am Tisch des Herrn verdient. Wir empfangen alle dasselbe Brot, denselben Kelch und dieselbe Gnade. Wir empfangen es. Das Gnadenmittel des Fastens. Bevor Paulus von der großen Gnade Gottes spricht, erinnert er zunächst daran, woraus Gott uns überhaupt befreit hat. Am Anfang des zweiten Kapitels dieses Epheserbriefs beschreibt er das alte Leben als ein Gefangensein in den Begierden unseres Fleisches und im Zeitlauf dieser Welt. Und das klingt fremd. Aber wenn wir genauer hinhören, merken wir, so fremd ist es doch gar nicht. Unsere Welt ist voller Erwartungen. Wir sollen mithalten, erreichbar sein, möglichst alles erleben, nichts verpassen und am besten ständig noch erfolgreicher, noch schöner, noch produktiver werden. Selbstoptimierung. Unsere Aufmerksamkeit ist zur Ware geworden. Ganze Wissenschaftszweige beschäftigen sich heute mit der sogenannten Aufmerksamkeitsökonomie, weil Zeit ist Geld. Und wessen Zeit ich binde, dessen Geld bekomme ich vielleicht. Unternehmen investieren Milliarden darin, um möglichst viel von unserer Zeit zu gewinnen. Denn unsere Aufmerksamkeit bedeutet Umsatz. Und ich möchte damit nicht falsch verstanden werden. Christsein bedeutet nicht, sich aus dieser Welt zurückzuziehen. Ganz im Gegenteil, Jesus hat das auch nicht getan. Er war mitten unter den Menschen, er war auf Hochzeiten eingeladen, saß mit den Zöllnern und Sündern am Tisch und er kannte das ganz normale Leben, er liebte das ganz normale Leben, liebte die Feiern, die Menschen und das gute Essen. Und ich lebe auch gern das ganz normale Leben, so wie andere Menschen auch. Ich schaue gerne mal einen guten Film, ich spiele auch gerne mal ein gutes Videospiel. Und gerade im kirchlichen Unterricht merke ich, wie wichtig das ist, auch irgendwie in dieser Lebenswelt zu bleiben. Sonst fehlt auch der Zugang zu jungen Menschen, wenn man mit solchen Dingen gar nicht mehr mitreden kann. Wer nur noch in seiner frommen Blase lebt, verliert irgendwann den Kontakt zu den Menschen, zu denen uns Christus ja sendet. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, darf ich das, sondern vielmehr, beherrsche ich diese Dinge noch oder beherrschen sie inzwischen mich? Seit es Videostreaming-Dienste gibt, hat sich unser Freizeitverhalten geändert und da gibt es das sogenannte Binge-Watching. Binge-Watching, das heißt, ich schaue mir eine Serie an und zwar Folge nach Folge nach Folge. Ich mache nichts anderes. Ich bleibe da sitzen und schaue mir eine Folge nach der anderen an. Ich habe dafür jetzt nicht so die Zeit, aber wenn ich das machen würde, würde ich mich am Ende wahrscheinlich fragen, war das jetzt wirklich die beste Verwendung meiner Zeit? Hätte ich in der Zeit nicht auch was anderes, was Sinnvolleres vielleicht machen können? Wäre da vielleicht nicht Raum für Begegnungen gewesen, für Stille, für Gebet, für Gottes Wort oder eben für andere Sachen noch? Muss ja nicht nur das Fromme sein, sondern anderes, was im Leben sinnvoll ist. Und genau hier setzt das Gnadenmittel des Fastens an. Fasten bedeutet nicht, Gott durch Verzicht beeindrucken zu wollen. Gott liebt uns nicht mehr, wenn wir auf Schokolade, Fernsehen und soziale Medien verzichten. Fasten ist vielmehr ein bewusstes Nein zu dem, was unser Herz besetzt hält, damit wir ein umso entscheidenderes Ja zu Gott sprechen können. Vielleicht bedeutet Fasten heute deshalb vor allem wieder Maß zu halten in einer Welt, die uns ständig nur die Maßlosigkeit anbietet. Nicht alles mitnehmen müssen, nicht jeden Trend hinterherlaufen, nicht jeden Klingeln des Smartphones folgen, denn wo wir innerlich Platz schaffen, kann Gottes Gnade Raum gewinnen. Und zum Schluss das Gnadenmittel der christlichen Gemeinschaft. Am Ende des Predigttextes schreibt Paulus einen wichtigen Satz. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das griechische Wort für Werk lautet poema. Und daher stammt auch das englische Wort poem, was ja für uns das Gedicht ist, ja, die Poesie. Das hat in diesem Wort die Wurzel, poema. Man könnte also sagen, jeder Einzelne von uns ist ein Kunstwerk, ein Gedicht, ein Werk Gottes. Und wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann entsteht aus vielen einzelnen Kunstwerken ein noch größeres Kunstwerk. Kein zufälliger Haufen, sondern ein von Gott gestaltetes, wunderbares Ganzes. Und ich glaube, darin liegt letztlich auch das zugleich umfassendste Gnadenmittel, die christliche Gemeinschaft, weil die ja alles, was wir zuvor gehört haben, auch einschließt und umschließt. Das Gebet geschieht nicht nur allein, sondern oft gemeinsam. Die Bibel lesen wir auch nicht nur zu Hause, sondern wir setzen uns miteinander hin und denken drüber nach. Das Abendmahl feiern wir nicht für uns, sondern in der Tischgemeinschaft. Und selbst das Fasten und bewusster Verzicht gewinnt eine neue Kraft, wenn wir uns gegenseitig ermutigen und voneinander lernen. So wird die christliche Gemeinschaft, die Gemeinde, zum Lebensraum der Gnade Gottes. Kirche ist deshalb weit mehr als ein Verein, der ähnliche Interessen zusammenhält. Kirche ist keine Partei, kein Kulturclub, keine Freizeitorganisation. Kirche ist eine Gemeinschaft, die in Christus selbst ihren Ursprung hat. Seit 2000 Jahren wird sie von Menschen getragen, die keinesfalls vollkommen waren. Sie hat Krisen erlebt, Fehler gemacht, sich verändert und immer wieder nach neuen Wegen gesucht. Und dennoch, oder gerade deshalb, besteht sie bis heute. Nicht, weil Menschen sie so ganz klug organisiert hätten, sondern weil Christus selbst seine Kirche baut und erhält und braucht. Er braucht sie nicht, um seine Gnade zu verschenken, aber er will seine Kirche gebrauchen, damit seine Gnade in dieser Welt erfahrbar wird. Heutzutage sind viele Menschen einsam geworden. Beziehungen werden flüchtiger, Gemeinschaft zerbrechlicher und umso kostbarer ist die Erfahrung, dass wir unseren Glauben nicht alleine tragen müssen und leben müssen. Es gibt Tage, an denen unser Vertrauen klein geworden ist. Dann trägt uns der Glaube unserer Geschwister mit. Es gibt Zeiten, in denen uns die Worte zum Gebet fehlen, dann beten die anderen für oder mit uns. Es gibt Momente, in denen wir Gottes Nähe kaum spüren, dann erinnern uns andere daran, dass seine Gnade trotzdem da ist. Darum brauchen wir Kirche, darum brauchen wir christliche Gemeinschaft. Nicht, weil sie alles besser weiß und nicht, weil sie fehlerlos wäre, sondern weil sie der Ort ist, an dem Gottes Gnade immer wieder neue Gestalt gewinnt. In Gebeten, im Wort, am Tisch des Herrn, im gemeinsamen Leben und im Dienst füreinander. Und so schließt sich der Kreis. Alle diese Gnadenmittel, das Gebet, das Erforschen der Schrift, die Feier des Abendmahls, das Fasten und die christliche Gemeinschaft, alle diese Gnadenmittel wollen uns nicht auf uns selbst zurückwerfen. Sie wollen uns immer tiefer hineinführen in die Gemeinschaft mit Christus, hinein in einen lebendigen Glauben. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Diese Gabe dürfen wir empfangen, von ihr dürfen wir leben und mit ihr dürfen wir hinausgehen in diese Welt als Menschen, die selbst von Gottes Gnade leben und deshalb zu Zeugen seiner Gnade werden. Amen.